ARD.
Am Anfang denkt man noch so, ach, so Ratenkäufe, das kann ich ja im Monat noch bezahlen oder so. Und das wird dann irgendwann immer mehr und immer mehr. Und irgendwann denkt man so, huch, das Gehalt reicht gar nicht mehr dafür, um das alles zu zahlen. Und dann fangen die Probleme an.
Auf wie viel hat sich denn der Schuldenberg dann aufgetürmt?
Über 13.000 Euro.
Wie alt warst du da?
19 so.
Boah.
Bin ich blank, kauf ich auf Rechnung, ist doch klarer. Nimm die Kreditkartenabrechnung mit ins Grab, ja. Ich kauf mich tau, stumm, sau, dumm. Dieses Gefühl, ich muss es kennen, ich mach es schneller.
Bin ich blank, kauf ich auf Rechnung, ist doch Klarna. Ratenzahlung über Zahlungsdienstleister boomen. Vor allem immer mehr junge Menschen verschulden sich und feiern das auch noch auf TikTok ab. Der Grund? Online-Shopping. In dieser Folge geht's um Shoppingsucht. Es geht um Mode, um Designer-Pieces und was das alles mit der persönlichen Identität zu tun hat und warum man sich dafür Hals über Kopf verschuldet. Das Thema heute bei Süchtig nach alles, Shoppingsucht.
Süchtig nach alles. Ein Podcast mit Hubi Koch.
Alle Folgen von der zweiten Staffel Süchtig nach alles findet ihr schon jetzt in der ARD Audiothek. Und heute ins Studio zugeschaltet aus Berlin ist Maria Astor, besser bekannt als Mascha. Hallo Mascha.
Hallo.
Ja, ich freue mich ja sehr heute mit dir über Shoppingsucht, über Mode und diesen ganzen Themenkomplex zu sprechen. Ich muss sagen, ich habe gar keine Ahnung davon, ich habe gar keinen Sinn für Mode und manche sagen auch keinen Sinn für Stil. Du hingegen bist Modebloggerin, Podcasterin und Influencerin, beschäftigst dich sehr viel mit Mode und Outfits. Und als du diese Anfrage bekommen hast, hast du ja offensichtlich zugesagt, in dieser Sendung aufzutreten. Warum?
Ich glaube, ganz grundsätzlich ist das Problem der Verhaltenssucht in dem Sinne natürlich ein ganz großes gesellschaftliches. Ich glaube, es gibt viele junge Menschen, die in genau diese Falle reintappen. Und ich finde, man muss einfach darüber reden, man muss auch aufklären, man muss die Pro und Kontras so einer Ratenzahlung auch immer im Blick behalten. Und ja, ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was einfach gesellschaftlich kaum stattfindet, obwohl es ganz viele Menschen betrifft.
Ja, also ich freue mich natürlich, dass du da bist und frage die Frage, warum du kommst, nicht ohne Grund. Denn wir haben etliche Influencer und Influencerinnen, Modedesigner, Modedesignerinnen angefragt. 50, 60, 70 Leute. Niemand wollte kommen.
Wirklich?
Niemand wollte darüber reden. Und eine Person, die kommen wollte, oder wenn dann Leute quasi Zusagen über ihre Managements gemacht haben, kam dann aber ein Anforderungskatalog, was denn alles zu erfüllen ist, damit sie zu uns ins Studio kommen. Und da haben wir dann gesagt, als journalistisches Format, naja gut, wir können die Leute hier nicht auf einer Sänfte reintragen und noch mit Palmblättern bewedeln und sie so hofieren, wie sie sich das vorstellen. Was bei mir zur Frage führt, in welcher Welt leben diese Influencer alle?
Ich glaube, da sprichst du aber auch mit jemandem, der selbst ja auch einen Podcast führt und auch unterschiedliche Formate geführt hat. Deswegen kenne ich den Struggle doch ganz gut, passende Gäste und Gästinnen zu finden und sich dann auch darauf zu verlassen, dass sie dann auch tatsächlich auftauchen. Ich glaube, gerade diese Perspektive des Podcasts ist sehr wenig beleuchtet und ist natürlich immer ein großer Struggle. Deswegen, ja, also es wundert mich jetzt gar nicht so sehr. Ich glaube, es liegt nicht nur am Thema, sondern es ist halt einfach, ja, es ist halt einfach so die Zeit, in der alles so sehr unverbindlich ist irgendwie. Und ein Podcast ist ja doch eine sehr verbindliche Angelegenheit, die auch mal ein bisschen länger dauern kann. Und ich glaube, vielleicht liegt es daran, dass viele dafür nicht bereit sind.
Ja, ich dachte auch, die Leute können ja eigentlich nur verlieren. Also wenn sie selber da sind und Influencerinnen sind, dass sie denken, ah, jetzt zu Shoppingsucht und ah, ich weiß ja nicht, ich habe ja meine Sponsorings und meine Product Placements und so weiter und das tut meiner Marke nicht gut. So dachte ich eigentlich.
Ich glaube, das wird sicherlich auch eine Komponente sein. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass manche da so sehr bezogen auf ihre Marke denken. Aber letzten Endes, es ist ja nicht meine Aufgabe als Influencerin, die Shoppingsucht eines anderen irgendwie zu fördern. Also ich gehe schon davon aus, dass Menschen auch für sich selbst Verantwortung tragen können und wollen. Und ich würde auch sagen, dass meine Zielgruppe da ein bisschen älter ist. Mhm. Sodass ich jetzt gar nicht unbedingt das Gefühl habe, zumindest wenn ich Sponsorings habe, dass sie da sehr naiv reingehen, sondern mir werden schon auch mal sehr viele Rückfragen gestellt und Produkte werden auch schon immer sehr in Frage gestellt, zumindest in meiner Community. Mhm. Deswegen fühle ich mich da gar nicht dem Thema in meiner Community so extrem verpflichtet. Aber ich glaube, ganz grundsätzlich ist es natürlich schon etwas, was auch sicherlich auch sogar Influencerinnen selbst betrifft.
Ja, darüber wollen wir später reden, auch über die Verantwortung und über die Rolle von Influencer und Influencerinnen heute. Es geht um Shoppingsucht, es geht um Labels und Shops mit immer raffinierteren Distributions- und Verkaufskonzepten, um künstliche Marktverknappung. Die Nachfrage wird künstlich erschaffen und Produkte sind vor allem heute cool.
Es ist Donnerstag, ich kauf mir Supreme. Es ist Donnerstag, ich kauf mir Supreme.
Früher gab es Öffnungszeiten, heute ist alles 24/7 geöffnet, Kreditkarte ist hinterlegt und mit einem Klick kannst du kaufen. Per Overnight Delivery wird es geliefert und per Ratenzahlung ist alles, auch wenn ich es mir nicht leisten kann, sofort verfügbar, wie im Intro gerade gehört. Und das kann natürlich für Probleme sorgen, wie zum Beispiel bei, nennen wir sie mal Lotta, sie will anonym bleiben, aus Bielefeld. Sie hat mich zu sich nach Hause eingeladen, um über das Thema Shoppingsucht zu sprechen.
Hi, grüß dich.
Hallo.
Freut mich.
Komm rein.
Dankeschön. Schuhe aus, ich denke schon.
Ja, gerne.
Schön gelegen hier.
Ja, ne?
Ja, das ist ja quasi eine Stadt in der Stadt.
Ja.
Oha.
Sehr mädchenlastig.
Pink und weiß.
Ja, und ganz viel Blumen und ganz viel Shishi.
Ja, ja, das stimmt. Oha, Porzellan.
Ja, meine Mama und ich, wir sammeln sowas.
Ah, und ihr wohnt hier zusammen?
Ja.
Ich sitze also bei Lotta aus Bielefeld in einem pink-weiß dominierten Wohnzimmer. Sie ist Anfang 20, Angestellte in einem Büro und wohnt mit ihren Eltern zusammen. Sie hat sich auf den Aufruf unserer Redaktion gemeldet, über Shoppingsucht und Ratenzahlung zu sprechen. Denn genau die wurde ihr zum Verhängnis. Sei es PayPal-Ratenzahlung, sei es Klarna-Ratenzahlung, sei es Käufe auf Rechnung. Sie hat sich komplett verschuldet, weil sie alles Mögliche über verschiedene Apps einkaufte.
Durch alle Kategorien, also von Schminke, Schuhe, Klamotten, alles Mögliche, Handys, solche Sachen halt. Also komplett nicht auf irgendwie Klamotten oder so gepolt, sondern wirklich auf ganz verschiedene Sachen. Es waren halt auch viel Designer-Sachen dabei, muss man dazu sagen.
Oh, also teure Sachen.
Dazu Fashionette ist sehr verführerisch, wenn es darum geht, weil da kann man halt entscheiden, ob man über 3 oder 12 Monate sowas sich kauft. Und wenn ein normaler arbeitender Mensch kann sich halt nicht mal eben eine Tasche oder so für 500-600 Euro kaufen. Und so ist halt die Möglichkeit da.
War das nebenbei oder hast du gesagt, heute jetzt setze ich mich mal an den Rechner und gehe mal ein bisschen shoppen sozusagen, online shoppen? Oder lief das so immer nebenbei am Handy? Oder?
Also manchmal war es so zwischendurch mal am Handy oder so, dass man sagt, ach guck mal, ich habe jetzt zum Beispiel bei Zara irgendwas gesehen und kam gerade die Sommerkollektion raus und dann hat man das nebenbei vielleicht in der Mittagspause mal gemacht. Oder halt, wenn man abends im Bett liegt, irgendwie so nebenbei aus Langeweile, dass man rumgescrollt hat, was gibt es so oder so. Oder dass man zum Beispiel auch ganz gefährlich, wenn man irgendwie bei Instagram Sachen gesehen hat, irgendwie, dann war es auch immer schwierig, dass man irgendwie sich dafür verführt war, sozusagen sich irgendwie sowas zu bestellen. Man gewöhnt sich halt irgendwann noch dran und dann gehört es irgendwie dazu, dass man das macht.
Mascha, du hast ja anfangs gesagt, du hast eine ältere Community und eine kritische Community. Du selber bist Mutter geworden von nicht allzu langer Zeit. Also du bist jetzt nicht ganz in der Lebensrealität von dem, was Lotta beschreibt, die Anfang 20 ist. Wie erlebst du denn heute das Konsumverhalten, wenn du sowas hörst? Du hast ja auch mal früher anders eingekauft, als es diese ganzen Apps und so weiter noch nicht gab.
Ja, natürlich, selbstverständlich. Ich sehe natürlich schon auch die Gefahr von diesen ganzen niedrigschwelligen Angeboten, wie Lotta sie ja auch erwähnt hat. Es ist heutzutage ja so leicht geworden, über PayPal und Klarna etc. Sich Dinge zu kaufen und über Raten abzuzahlen. Das ist ja als Problem jetzt auch nicht unbekannt. Und ich glaube, dieses Problem existiert auch nicht erst seit Instagram oder Social Media, sondern auch schon länger. Also auch solche Angebote gibt es ja auch schon länger. Sie waren nur nicht so niedrigschwellig wie vorher. Und ich will das auch gar nicht unbedingt so verteufeln. Ich glaube, Ratenzahlung ist nach wie vor ein sinnvolles Konzept, was man nicht abschaffen sollte, weil es kann immer mal sein, dass einem, ich weiß nicht, die Waschmaschine oder sowas kaputt geht. Und man dann ja, eine neue braucht, aber vielleicht gerade nicht das Geld zur Hand hat, um direkt auf einen Schlag eine neue zu kaufen oder sonst irgendein wichtiges, essentielles Produkt.
Für die Lebensführung, jetzt nicht zum Konsum, sondern für die Lebensführung, genau. Sagst du, kann ja schon durchaus sinnvoll sein.
Ja, oder ich sag mal, vielleicht auch ein Auto oder sowas. Also man kann ja nicht immer erwarten, dass man dann direkt ein paar tausend Euro auf der hohen Kante hat, von denen man das direkt auch bezahlen kann. Und ich meine, die meisten Menschen werden auch einen Kredit kennen. Also sei es ein Wohnungskredit oder die Küche oder sowas. Also es ist schon an sich ein sinnvolles Konzept. Aber natürlich, wie bei vielen anderen Dingen, kann das natürlich auch missbräuchlich benutzt werden. Und viele Anbieter laden ja auch geradezu dazu ein, das auch zu missbrauchen, eben für Produkte, die vielleicht nicht unbedingt essentiell sind, sei es jetzt Designertaschen oder Schminke oder was auch immer.
Ja, wir wollen uns nochmal anhören, wie das bei Lotta dann weiterging mit ihrer Ratenzahlung. Sie hat, wie eben gehört, fast alles Mögliche gekauft, also auch Elektronikartikel und so weiter, fast jeden Tag, alles auf Raten. Und dadurch häuften sich natürlich viele, viele kleine Ratenzahlungen zu einer monatlichen Gesamtausgabe an. Und das kam natürlich nicht von heute auf morgen, sondern war, wie immer bei einer Sucht, ein schleichender Prozess.
Also am Anfang habe ich davon so gar nichts erst gespürt. Also es war wirklich unterbewusst, bis es dann halt über den Kopf gewachsen ist.
Erzähl mal von dem Moment, wo du gemerkt hast, oh fuck, jetzt habe ich irgendwie ein Problem.
Ich hatte dann halt mehrere Ratenkäufe von, ich weiß nicht wie viel, etlichen Firmen oder Anbietern. Und das hat sich dann so geläppert, wo man am Anfang dachte, ach, das sind nur 16 Euro im Monat. Und dann kam ein anderer Kauf mit 16 Euro oder 30 Euro oder immer unterschiedlich und diese Kosten stiegen an und stiegen an, weil man denkt, bei diesen kleinen Beträgen denkt man sich ja nichts und denkt sich, ach, das ist ja locker zu bewerkstelligen, aber irgendwann ist es halt so viel geworden, dass halt sozusagen mit meinen Fixkosten dieser Betrag höher war als das, was ich eigentlich verdient habe. Und das irgendwie, wenn man nur Azubi ist oder so, schwierig. Tatsächlich war dieses krasse Designer-Sachen kaufen auch wirklich nur eine Phase von so einem halben Jahr, würde ich sagen, vielleicht ein bisschen weniger. Also es war wirklich so ein Zeitraum, wo es mir, glaube ich, auch nicht gut ging, wo ich dann irgendwie was als Ersatzbefriedigung haben wollte. Und da kamen dann diese Designer-Sachen, wo ich aber schnell gemerkt habe, sowas in Rat zu kaufen, ist halt auch sehr, sehr teuer im Monat. Und das hat die Sache dann durch diese Designer-Sachen extrem verschlimmert. Also davor ging es eigentlich noch, wenn man das so sagen kann. Es ging eigentlich noch. Aber durch diese Designer-Sachen ist das dann so eskaliert, dass ich mich damit dann richtig reingeritten habe.
Scheiße drauf, gebe ich mein ganzes Geld für Scheiße aus. Habe hundertfach, wovon man eigentlich nur eines braucht. Hab ich mir früher wehgetan, hat Mama mir ein Eis gekauft. Heute betäub ich mich mit in den Warenkorb und einfach kaufe. Auf Amazon und Asos, Alter, Leere in meinem Herzen. Oh, die leitet schon zu PayPal weiter.
Kennst du das, dass du einkaufst als Ersatzbefriedigung, als Kompensation schlechter Gefühle?
Auf jeden Fall, klar. Ich frage mich auch, wer kennt es nicht? Also es ist ja jetzt gar nicht so ein ungewöhnlicher Zustand, dass man so sagt, weiß ich nicht, ob man es jetzt macht, um sich zum Beispiel zu belohnen für eine Sache, die man besonders gut gemacht hat. Oder vielleicht, um sich irgendwie zu trösten. Das Gefühl ist mir auf jeden Fall nicht fremd.
Ich muss sagen, ich kenne das nicht. Also ich kann mich da gar nicht drin wiederfinden, dass ich mir denke, mir geht's schlecht und deswegen kaufe ich ein. Also das so, ich kenne es, mir geht's schlecht und ich betrinke mich. Mir geht's schlecht und ich habe viele Jahre meines Lebens sehr viel gekifft zum Beispiel. Oder was weiß ich, ich mache exzessiv Sport oder so. Aber wirklich so Konsumgüter und Materielles, das zeigt mich irgendwie, also dass das so eine Befriedigung hat und schlechte Gefühle umkehrt, das kann ich wirklich gar nicht nachvollziehen. Also kannst du mir das erklären, wie das funktioniert, warum, wieso, weshalb?
Ja, ich glaube, was sich dann abspielt, ist zum Beispiel, ja, man wurde vielleicht, weiß ich nicht, verlassen oder so, dann ist es jetzt nicht, dass man vielleicht auch unbedingt den ersten Schritt direkt ins Geschäft geht und sagt, okay, ich wurde gerade verlassen, ich brauche jetzt ein neues Kleid. So läuft es, glaube ich, nicht unbedingt ab. Aber ich glaube schon, dass da einfach was Tieferliegendes in dem Sinne auch ist, dass es einem dann so eine gewisse Genugtuung gibt, dann ein neues, schönes Teil bei sich, vielleicht eben im Kleiderschrank beispielsweise, begrüßen zu dürfen. Oder dass es dann einen, ja, zum einen sicherlich irgendwie ablenkt. Ich vergleiche das dann immer, bei mir in der Beziehung ist es so, mein Partner kann damit auch ehrlicherweise gar nichts anfangen. Also shoppen ist für ihn reine, also es kostet ihn sehr viel Kraft und sehr viel Energie. Und mir dagegen gibt es so Energie. Also selbst wenn ich ganz müde bin, wenn ich dann shoppen gehe, sagt er mal, dann bin ich wie so ein Duracell-Häschen, das man nochmal neu aufgeladen hat. Mhm. Plötzlich packt mich die Energie und ich bin dann aufgeregt. Man hat dann, es ist wie so ein Jagdtrieb nach dem perfekten Teil und irgendwie, es macht halt einfach auch Spaß.
Mhm. Aber das bezieht sich jetzt auch, wenn du in der Stadt unterwegs bist oder auch, wenn du Online-Shopping machst.
Auch online.
Ja, okay.
Man ist ja dann einfach auf so einer Art Jagd und man sucht nach etwas, was einen dann dieses Gefühl der Befriedigung dann einfach irgendwie gibt oder einfach ein gutes Gefühl gibt.
Also man sucht die blaue Mauritius unter den vielen, vielen Stücken, die es im Internet zu kaufen gibt.
Ja, genau.
Lotte hatte ja auch gesagt, die Designersachen haben sie richtig reingeritten, ne? Dass sie erst so bei Zara gekauft hat und so weiter. Und irgendwann fingen sie an, auch Designersachen auf Rechnung zu kaufen. Wo man ja sagen muss, dadurch werden natürlich Stücke, die jetzt für Otto Normalbürger eigentlich viel zu teuer sind, trotzdem erschwinglich und zugänglich gemacht. Kannst du mir aber mal erklären, als Modebloggerin und als jemand, der sich viel mit Mode beschäftigt, was ist der Reiz von diesen Designersachen?
Ja, das ist eine echt gute Frage. Also sicherlich ist es, also für mich, ich kann da nur aus meiner persönlichen Perspektive sprechen, weil natürlich ist Mode sehr, sehr individuell. Für mich persönlich ist es ein wenig die Haptik, also ein Designerteil, soweit es natürlich auch vernünftig vernäht ist und auch entsprechend eine gewisse Qualität hat, die spürst du. Und oftmals ist es auch so, dass gerade bei den Fast Fashion Brands, die werden ja auch nur inspiriert von Designerteilen, ja. Und bei dem Designerteil hast du halt eben das Original, was vielleicht auch ein wenig spitzer ist in der Zielgruppe. Das heißt, es ist auch dann ein bisschen ausgefallener. Es ist halt eben nicht 0815. Und natürlich gibt es diesen Effekt auch bei, also bei Teilen von Zara kann man genauso auch einen Glücksfund haben, der so ein bisschen individueller geschnitten ist oder der so ein bisschen außergewöhnlicher ist. Aber vor allem die Designerteile sind halt oftmals ein bisschen außergewöhnlicher. Und wenn sie es nicht sind, wenn es quasi nur um das Logo geht, dann symbolisiert es ja auch einen gewissen Status, den man hat. Mhm. Also je nachdem, was es für ein Designerteil ist. Ich unterscheide da immer so die Designerteile. Es gibt halt welche, die einfach von sich aus total spannend geschnitten sind und einfach ein spannendes, schönes, so ein Teil sind. Aber es gibt dann auch natürlich einfach nur die Teile, die den Status symbolisieren, die beispielsweise ein großes Logo haben.
Wollte ich gerade sagen, weil irgendeine Marke drauf gedruckt ist und man weiß, oh, das war teuer.
Genau. Hm. Und das will man dann zeigen. Dann will man
das finde ich so super dumm.
Ja, verstehe ich.
Also, ich finde das so super dumm. Aber ich war auch auf einer Privatschule, wo Leute, also teilweise richtig viel Geld hatten, die sich darüber definiert hatten. Ich konnte mir das zu der Zeit auf jeden Fall, oder wir konnten uns das auf jeden Fall nicht leisten. Deswegen fand ich es naturgemäß super dumm und habe gar nicht versucht, das zu kopieren. Aber das ist wirklich was, das habe ich noch nie verstanden. Ich habe aber auch Lotta gefragt, woher dieser Reiz kam, genau diese teuren Stücke zu kaufen und was ist mit diesen Designersachen auf sich hat.
Also ich glaube, es war eine Kombination aus, dass man irgendwie mithalten wollte mit Freunden oder so, die jetzt vielleicht irgendwie durch Eltern auch viel mehr zur Verfügung gestellt bekommen, wo ich dazu sagen muss, mir geht's nicht schlecht. Also, aber es ist natürlich was anderes irgendwie, wenn man jetzt reiche Eltern hat und die alles finanzieren und die Designersachen geschenkt bekommen und dass man da irgendwie mithalten will. Andererseits war es natürlich auch bei mir durch die Umstände, dass es mir zu der Zeit nicht gut ging, irgendwie, dass mich irgendwas in der Zeit glücklich macht. Und das war dann das Einkaufen, dieses Glückserfolg, es ist gerade irgendwas Schönes auf dem Weg zu mir per DHL oder Hermes oder keine Ahnung was. Mhm. Das war das für mich so dieses Glücksgefühl, was ich dann hatte. Und das war das in der Zeit, was mich glücklich gemacht hat, auch so traurig, wie es klingt.
Was hat dich glücklich gemacht? Die Vorfreude auf etwas?
Tatsächlich, also ich habe lange auch mich so analysiert und habe überlegt, was ist es, wie kann das sein? Was ist genau das, was mich glücklich macht? Und das ist tatsächlich wirklich die Vorfreude, weil ich hatte auch ganz oft, dass ich mir irgendwie tolle Sachen bestellt habe oder irgendwie eine tolle Tasche bestellt habe. Und dann habe ich mich gefreut, dass sie ankam und so. Und dann kam sie an und dann dachte ich, ja, pff. Und dann habe ich sie wieder zurückgeschickt. Aber die Vorfreude war eigentlich das Schönste an der ganzen Sache. Ja, und das macht süchtig.
Warum ist das so ein großer Faktor überhaupt? Warum ist das so wichtig, die Klamotten?
Ich glaube einfach, weil es auch so das Innere widerspiegelt und man irgendwie denkt, okay, wenn ich jetzt die paar Schuhe habe oder wenn ich das Kleid habe oder keine Ahnung was, dann finden mich Leute besser oder Jungs besser oder so. Keine Ahnung, irgendwie so, dass man in der Gesellschaft mehr akzeptiert wird, wenn man irgendwie schicker aussieht oder bessere Klamotten trägt oder ja, vielleicht sich selber auch nicht gut fühlt, so schlecht, also wenig Selbstbewusstsein hat und sich irgendwie damit versucht, irgendwie ein besseres Selbstbewusstsein aufzubauen.
Kleider machen Leute ist ja ein altes Sprichwort. Stimmt der alte Satz?
100%, ja. Also das spiegelt zumindest auch meine Erfahrung wider.
Kannst du das näher ausführen?
Also in meinen Augen stimmt das auf jeden Fall. Du musst dir vorstellen, ich bin ja auch häufiger bei Events, deren Zutritt sehr limitiert ist, ja.
Mhm.
Auch teilweise
Red Carpet Events und so.
Beispielsweise Red Carpet Events oder generell Veranstaltungen, wo viel Prominenz ist oder auch viele einflussreiche Persönlichkeiten sind. Und da merke ich das beispielsweise auch immer wieder. Es ist sowas wie ein Dresscode gibt, ohne dass ein Dresscode vorgegeben wird. Verstehst du, was ich meine? Du schaust dir beispielsweise die Handgelenke an und du weißt, 90% von denen tragen eine Rolex. Das heißt, wenn du irgendwie dazugehören willst, brauchst du auch ein bestimmtes Modell, ja? Beispielsweise.
Ich trage eine Casio für 25 Euro von Kleiderkreisel. Darf ich da auch kommen oder werde ich dann ausgeladen?
Natürlich wird niemand ausgeladen. Für mich ist meine Kleidung auch manchmal wie ein Schutz, ja? Also wenn ich zu einem bestimmten Event gehe, wo ich weiß, dass es zum Beispiel sehr männlich dominiert, dann trage ich andere Kleidung, als wenn ich weiß, das ist jetzt einfach ein ganz lockeres Event mit ganz vielen Frauen. Mhm. Für mich beispielsweise ist Kleidung halt oft auch wie so eine Schutzmaßnahme, um ein gewisses Bild auch zu vermitteln. Mhm. Dass Menschen, vor allem in dem Beispiel auch Männer, nicht auf mich runterblicken, sondern dass ich ihnen einfacher auf einer Augenhöhe begegnen kann.
Und wie äußert sich sowas in einem Outfit wieder?
Naja, zum Beispiel für meine besonders seriösen Events trage ich ein Zweiteiler zum Beispiel.
Mhm.
Ich lege teuren Schmuck an, teure Uhren an, nicht Uhren, eine Uhr. Und
teure Uhren ist auch gut, den ganzen Abend voller Uhren, volle Petri-mäßig.
Genau. Nein, beispielsweise in meiner Freizeit trage ich eigentlich nur eine Apple Watch, ja? Ich brauche nichts anderes. Und wenn ich dann zu einem exklusiveren Event gehe, dann ziehe ich zum Beispiel eine Rolex an. Einfach nur, ich finde an der Uhr nichts besser oder schlechter, bloß symbolisiert sie einfach einen anderen Status. Und ich brauche das gar nicht wegen mir unbedingt, sondern weil es tatsächlich diesen unsichtbaren Dresscode gibt auf Events, dass Leute einfach anders mit dir umgehen, sich auf einer anderen Ebene mit dir unterhalten, wenn sie glauben, dass du sozusagen dazugehörst.
Mhm.
Und das ist ein Effekt, den kann man eigentlich nicht leugnen, weil den habe ich jetzt so oft einfach erlebt und ich finde es auch total traurig.
30 Grad, mein Mann, während ich Jäger Cola trinke. So lange nachgedacht, soll ich sie kaufen oder nicht? Auch wenn das eigentlich ganz klar gegen mein Kodex ist, anders verschaffst du dir keinen Respekt bei dieser Oberschicht.
Aber du bist ja selber auf einer Privatschule gewesen. Du kennst die Dynamik ja sicherlich auch selbst.
Ja, aber ich war damals derjenige, der lange Haare trug, auf Punkkonzerte gegangen ist und Nietengürtel getragen hat. Also ich hatte immer schon so eine Mittelfinger-Attitüde und wollte damit gar nichts zu tun haben.
Ja, Fun Fact, ich erinnere mich früher auch.
Und wie kommt es dann, dass du dann doch quasi das Spiel mitspielst?
Wie es dazu kommt, dass ich gebrochen wurde?
Ja, das hast du jetzt gesagt.
Nein, ich empfinde es gar nicht so. Gewisse Teile haben halt einfach ihren Reiz und ich kann das auch total nachvollziehen. Ich habe aber auch in der Vergangenheit oft gemerkt, dass es mir extreme Nachteile gebracht hat, wenn ich mich ja, in Punkrock-Klamotten gezeigt habe, ja, ja. oder bunte Haare hatte oder ja. was auch immer. In der Mode ist es natürlich nochmal was ganz anderes, ja. Also deswegen habe ich mich auch zu der Mode sehr hingezogen gefühlt gehabt, weil ich sehr rausgefallen bin mit meinem Stil. Ich war auch auf einer eher besseren Schule, wo man viel bestimmte Labels getragen hat und hatte damals auch sehr, sehr viele Nachteile dadurch, was auch okay war. Es hat mich auch gar nicht interessiert. Ich wollte auch mit den Leuten nichts zu tun haben, ja. Aber natürlich habe ich mich dann in der Mode viel mehr wiedergefunden, weil ich mich da viel mehr ausleben konnte. Ich konnte eine Identität über meine Mode ausdrücken. Und das fand ich total spannend. Und dann bin ich aber immer mehr in so Kreise reingerutscht, die immer elitärer wurden. Mhm. Und habe dann festgestellt, ah ja, okay, hier sind einfach andere Regeln. Und habe dann auch gelernt, mich so ein bisschen dem auch mehr anzupassen, aber trotzdem meine eigene Note dem Ganzen zu geben. Und ich glaube, das finde ich nach wie vor in der Mode immer total reizvoll. Es gibt ja immer Trends. Und dann diesen Trend irgendwie anzunehmen und für sich selbst zu übersetzen, fand ich immer total spannend. Und so ist es eigentlich auch bis heute. Also auch egal, wo ich bin, ich finde auch einfach einen gewissen Reiz daran, mich der Veranstaltung oder dem Tag entsprechend einfach anzuziehen. Das gehört einfach zu meinen, ja, zu meinen Freuden im Leben.
Ich finde ehrlich gesagt, also du sagst ja ganz klar, Mode und Outfit sind identitätsstiftend. Das hast du jetzt gerade gesagt. Du kriegst dadurch Akzeptanz oder Zugang zu einer Gruppe, zu der du jetzt im Punkrock-Outfit keinen Zugang hättest. Ich finde aber ehrlich gesagt, als jemand, der lange Zeit in Köln und Bonn gelebt hat, das ist ja wie Karneval. Also ich verkleide mich und dann bin ich jemand anders.
Ja, das kann Mode machen. Und ist es nicht auch spannend? Also Karneval ist doch hochgradig beliebt, oder?
Ja, Karneval ist aber, da geht's darum, ich bin jetzt jemand anders und damit spiele ich und jetzt bin ich ein Pirat oder jetzt bin ich ein Eisbär oder was auch immer ich jetzt bin.
Nee, darum geht es nicht. Es geht
und da bin ich jetzt auf einmal, jetzt bin ich High Society.
Nee, es geht einfach nur darum, unterschiedliche Facetten seines Lebens auch zu zeigen. Wir alle haben unterschiedliche Facetten und es ist nicht mal so, dass wir unsere ganze Persona direkt nach außen tragen oder nach außen tragen können, aber wir können immer unterschiedliche Facetten von uns zeigen.
Ich finde, es ist so ein bisschen wie soll ich es beschreiben? Nicht überkandidelt, sondern so ein bisschen. Es ist ja so eine beliebige Verkleidung. Ich ziehe mir jetzt eine Baggy an und bin cool und Rapper und dann mache ich, oder weiß ich nicht, ich bin so eine coole Hip-Hop-Person und dann ziehe ich mir aber die Rolex und weiß ich nicht, einen Anzug an und dann bin ich so ein Reicher. Und das ist ja wirklich, es ist wirklich wie Karneval. Nee, also worum geht's da? Es ist ja die pure Oberflächlichkeit, ich gucke jemanden an und judge ihn daraufhin, wie er aussieht.
Na gut, aber angenommen, jemand würde mit Rolex und Smoking zu einem Punkrock-Konzert gehen, ja. Würde er dann nicht auch gejudged werden?
Ein Freund von mir, der trägt quasi immer Anzug. Und der war in diesem Anzug auch auf der Fusion. So, Fusion muss man sagen, also todeslinkes Festival, Techno, Hippie, was auch immer, Drogenfestival in Leerz. Klar, der wurde auch gejudged, weil die Linken natürlich auch ihre Uniform tragen. Also du hast es ja gerade beschrieben, bei so einem Red Carpet Event, dann ziehst du dein Schutzschild an. Ich finde, es ist wie eine Uniform, die man sich anzieht. Das tun ja Punkrocker genauso, klar.
Genau, klar. Und dementsprechend kann man ja sagen, ich habe halt eine Persona, die zieht sich halt so an, wenn sie zu einem Festival geht. Also zu einem Festival trage ich dann natürlich auch keinen Zweiteiler und keine teuren Sachen, sondern da trage ich auch meine Doc Martens und irgendwas Bequemes, dass ich halt beim Pogen nicht traurig bin, wenn mal was kaputt geht. Mhm. Und genauso kann ich ja auch was anderes tragen zu einem Red Carpet Event. Mhm. Und ich finde, das schließt sich ja überhaupt gar nicht aus, sondern es zeigt einfach nur die vielfältigen Facetten meiner Persönlichkeit und meiner Interessen auch.
Ja, ich finde das so, klar, wir können das jetzt so im Erwachsenenalter irgendwie gut reflektieren. Ich finde das halt gefährlich, um auf meine Schulzeit zurückzusprechen, wenn man gerade bei jungen Leuten lernt, dass es darum geht, dass deine Identität ist, wie du rumläufst. Also erstens stelle ich mir die Frage, wie authentisch ist jemand, der seine gesamte Persönlichkeit über ein Outfit ändern kann? Punkt eins. Und zweitens finde ich es sehr gefährlich, wenn Leute das Gefühl haben, nicht mithalten zu können oder nicht dazu zu gehören, insbesondere in jungen Jahren, weil sie sich keine, was weiß ich, 300 Euro Hoodies, Pullis oder Hosen kaufen können.
Ja, auf jeden Fall. Aber weißt du, gerade in dieser Schulzeit, die ja dann doch auch sehr prägend für uns alle war und ist es ja auch schon so, dass man auf der Suche ist nach seiner Identität. Man ist ja kein abgeschlossener Mensch in dem Sinne, sondern man sucht ja, man sucht eine Zugehörigkeit, man sucht ja einfach etwas, was zu einem passt. Und da probiert man sicherlich auch vieles auch einfach aus. Und dann guckt man, bin ich mehr hier oder bin ich mehr da? Was passt einfach zu mir? Und das ist halt einfach eine sehr spannende Phase, glaube ich, im Leben, wo es auch vollkommen in Ordnung ist, wenn man wie so ein Fähnchen im Wind heute mal dies, morgen mal das trägt. Weil man weiß ja noch nicht, wer man ist. Das stellt sich ja idealerweise erst im späteren Leben heraus und bei manchen vielleicht auch nie.
Ja, ich stelle es mir heute besonders anstrengend vor, weil man ja nicht nur im eigenen Klassenraum sich vergleicht mit, wie wir gerade gehört haben, mit zum Beispiel Familien, die viel mehr Geld haben, die sich ganz andere Klamotten kaufen können, wo das auch normalisiert ist, teure Klamotten zu tragen, sondern man ist ja, und da kommen wir jetzt wieder auf Social Media zu sprechen, auch durch das Internet mit der ganzen Welt in einer permanenten Vergleichbarkeit. Und über den Klassenraum hinaus gibt es ja heute beliebte TikTok-Formate wie viel ist dein Outfit wert? Und da erzählen die Leute in kurzen Videos stolz die Preise ihrer Klamotten. Und das ist eine Lebenswirklichkeit, die ja so sogar zu kleinen Kindern vordringt. Hören wir mal rein.
Was haben wir noch? Deine Jacke, Parajumpers?
Ja, Parajumpers. Hier kostet 350 bis 400 Euro.
Bis 400 Euro.
Ja, genau.
Ich sag dir eins, ich war mit solchen Kindern auf der Schule.
Ich auch.
Echt?
Ja, komplett. Ich war auch ich war auch auf einer Schule, wo es da schon. Da war ich 10, 11, da ging es schon darum, was hast du? Damals war es Hollister Abercrombie, komplett.
Jo, das erinnere ich mich auch.
Und da lief man rum und da fing das schon an, dass man war, okay, was trägst du, was bist du?
Mhm.
Und das mit 11. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch einer der Punkte, wie man in solche Sachen reinrutscht.
Ich meine, sowas wird ja auch nur potenziert durch sowas wie Social Media.
Komplett.
Also das eine ist, du hast in der Klasse Leute, die haben teurere Klamotten und da wird es irgendwie dazugehören. Und das andere ist, du hast eine Online-Welt, in der das alles noch viel krasser ist und du vergleichst dich auf einmal mit Influencern, die bei der Fashion Week in der ersten Reihe sitzen.
Also das ist vor allem, wenn man so sieht, der Junge ist, keine Ahnung, zwischen 10 und 12 oder 13 vielleicht auch und der hat vielleicht einen Outfitwert von, keine Ahnung, 1000 Euro oder so, wo ich mir denke, auch als Elternteil, das ist so absolut nicht richtig. Denen zu zeigen, bedeutet für die ja, ach ja, ich kann mir alles leisten und absolut keinen Bezug zum Geld. Und ich glaube, da fallen viele, viele junge Leute auch nochmal, auch schneller auf solche Sachen rein, weil die diesen Standard halten wollen und können sie nicht, weil sie vielleicht nur einen Nebenjob haben. Und dann suchen sich andere Wege. Und das ist, finde ich, total verantwortungslos.
Mascha, du bist ja selber gerade Mutter geworden. Wie wirst du eigentlich dein Kind einkleiden? Wird da Mode auch schon eine Rolle spielen? Weil es gibt ja jetzt auch schon ganze Modelinien für Kinder.
Ja, das ist halt wirklich die große Frage, weil zum einen will ich natürlich, also weil Mode natürlich auch meine Leidenschaft ist, möchte ich gerne auch diese Leidenschaft auch mal an meine Tochter weitergeben. Und das bereitet mir persönlich auch eine Freude, sie schön zu kleiden. Allerdings, und ich glaube, das ist zum Beispiel auch bei dem Beispiel, was vorhin genannt wurde, von dem Kind, was glaube ich, was war das, 10 oder 11?
Ja, das ist, also ich habe mir ihr Videos geguckt, das war auf jeden Fall, ja, also 10, 11, 12 Jahre alt, ja.
Ja, das ist ja auch dann immer etwas, was von zu Hause vorgelebt wird. So, was ist dein Outfit wert, wenn quasi der Wert deines Outfits auch immer an den eigenen Selbstwert geknüpft ist? Und das führt natürlich zu Problemen, weil wenn du einen niedrigen Selbstwert hast, dann versuchst du ihn sicherlich, und das ist jetzt Küchenpsychologie, ja, ich bin da gar keine Expertin oder so, aber ich könnte mir schon gut vorstellen, dass man dann versucht, den eigenen Selbstwert zu erhöhen, indem man halt mehr investiert in das äußere Auftreten.
Ja, ich glaube, dass das bei ganz vielen Leuten so ist, die in so teuren Klamotten rumlaufen.
Ja.
Also wozu brauche ich das denn überhaupt, wenn ich nicht meinen Selbstwert erhöhen will über irgendwelche äußeren Konsumgüter? Also wenn ich cool mit mir selbst bin, dann brauche ich doch den ganzen Scheiß nicht.
Dann kannst du am Kartoffelsack rumlaufen.
Kann ich am Kartoffelsack rumlaufen. Oder in einer Jeans und ein schwarzes T-Shirt und dann ist okay.
Nee, aber mir ist es tatsächlich wichtig, dass ich meiner Tochter irgendwie auch schaffe beizubringen, dass man gar nicht so neue Kleidung braucht, um sich cool und kreativ durch Mode ausdrücken zu können.
Mhm.
Und das kann man ja durchaus. Man kann ja auch coole Secondhand-Sachen finden. Das ist zumindest bei mir so, dass es ja auch so ein gewisser Jagdtrieb dann freigeschaltet wird, wenn man dann irgendwie ja, ein cooles Secondhand-Teil irgendwie findet oder so. Ist halt ja, nur ein bisschen aufwendiger.
Ein bisschen aufwendiger, funktioniert analog, aber es gibt ja nicht umsonst den Begriff des Schnäppchenjägers. Low-Level-Trip, Low-Level-Hedonist. Was du auch besitzt, ändert niemals, wenn du bist. Low-Level-Trip, ja, mein Tisch ist gedeckt. Glück braucht nicht viel, der Rest ist Mittel zum Zweck. Mein Handy zeigt die Zeit, warum trägst du Trottel-Uhr? Was ich noch fragen wollte, ist, ist das nicht auch eine Beleidigung gegenüber den ganzen Modedesignern, wenn es am Ende nur um den Preis geht? Also wenn ich jetzt da stehe und sage, ja, mein Pulli hat 500 Euro gekostet und meine Tasche 2000 Euro und so weiter. Und es ist eigentlich scheißegal, wie die aussieht, aber die war halt super teuer und deswegen werde ich angesehen.
Ob das eine Beleidigung ist gegenüber dem Designer?
Ja.
Also habe ich noch nie so drüber nachgedacht.
Also wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt, also ich, Hubi Koch, ich möchte jetzt eine Tasche designen und die ist super geil und die kostet, was weiß ich, 50 Euro. So, dann wird die ja wahrscheinlich nicht so ein Prestigeobjekt sein, als wenn ich sage, die Tasche kostet aber 5000 Euro.
Sicherlich, ja. Ja, soweit kann ich dir folgen.
Ja, und das ist doch Quatsch. Also das ist doch dann, gut, vielleicht nicht eine Beleidigung, aber die Wertschätzung dem Designer gegenüber sollte doch nicht nur aus dem Preis folgen, sondern darum, das soll doch darum gehen, wie es aussieht, oder nicht?
Ja, aber wie willst du das denn regulieren, außer über den Preis dann zum Teil?
Ja, also das ist wirklich... Also
das ist genauso Quatsch. Wie die Dinge, für die wir sehr viel Geld ausgegeben haben, die sind für uns auch oftmals auch automatisch wertvoller. Nicht immer.
Nee.
Das Erbstück von der Oma kann für einen auch einen sehr hohen Wert haben, aber...
Das erste Auto, was man gefahren ist, das ist einmal viel mehr wert als irgendwas, was man sich dann kauft für, was weiß ich, 100.000 Euro, würde
gut,
ich mal
aber
sagen. Also ein emotionaler Wert. Und da sind wir eigentlich bei dem Kern, weshalb ich Mode nicht verstehe. Der emotionale Wert von Dingen und der ideelle Wert von Dingen, der sollte doch immer über dem finanziellen, materiellen Wert stehen. Und deswegen checke ich Mode nicht.
Ja gut, aber dann kann ich dir das auch nicht unbedingt begreiflich machen. Also, wie wenn man einem blinden Farben erklären.
Wow, yeah. Ja, okay, ich bin modeblind, alles klar. Ich schuldig im Sinne der Anklage, ich bin
nein,
modeblind.
Nein, es geht gar nicht darum, möglichst viel Geld für Kleidung auszugeben. Ich glaube, so habe ich das auch gar nicht irgendwie formuliert und auch nicht mal ansatzweise so gemeint, aber... Wenn man bereit ist, viel Geld für Kleidung auszugeben, dann erfährt man für sich selbst vielleicht auch manchmal eine andere Wertschätzung. Also ich gehe vielleicht mit einer Tasche, die irgendwie 1000 Euro gekostet hat, einfach anders um im Alltag oder trage sie vielleicht gar nicht unbedingt so im Alltag, weil sie mir ein bisschen, ja, weil sie einfach mir heilig ist, als eine Tasche für 100 Euro, die auch mal zerkratzen darf, wo es auch okay ist.
Ja. Auf jeden Fall diese Realität von Finanzwert, von Mode hat ja auch die Band Kraftklub besungen in dem Song Wie viel ist dein Outfit wert?
Ja, was habe ich bezahlt, oder was? Ja, ja, so 10.000 Euro.
Moncler 3.700.
GM 900.
Louis Vuitton Ankleboots 1.500.
Nice aus, Bro.
Aber wie viel ist dein Outfit wert? Nike, Louis, Gucci, Dior, Fendi, Prada. Wie viel ist dein Outfit wert? Tosha, Yeezy.
Und jenseits von diesen Internetvideos gibt es ja Menschen, zu denen auch Lotta aufgeschaut hat, weil die eben diese Designer-Pieces tragen und diese Menschen wollen selten in journalistischen Formaten auftreten und heißen Influencer.
Ich finde heutzutage vor allem durch Instagram oder durch TikTok ist halt dieser Horizont viel, viel größer und man sieht halt diese Influencer, die tollen Markenklamotten trägt. Und dadurch ist es halt so in die Gesellschaft eingeflossen, sage ich mal so, dass halt alle denken, dass sie das auch brauchen, um so viele Follower zu haben oder so cool zu sein mit ihnen. Und dadurch ist es, glaube ich, so über die Jahre extrem geworden.
Hat das eine Rolle gespielt, explizit Influencer?
Bestimmt auch. Also ich würde nicht sagen, dass das absolut der für alles der Grund war, aber bestimmt auch ein großer Hauptgrund mit. Also es war nicht nur deswegen, sondern es war ein Teil davon, wo ich denke, dass das auch große Rolle gespielt hat, dass man irgendwie dachte, oh, ich möchte auch irgendwie so ein tolles Kleid haben, wie die trägt, das sieht so toll an ihr aus und sie ist ja so hübsch und so schlank und obwohl wahrscheinlich viel mit Photoshop gearbeitet worden ist, aber und so ist es wahrscheinlich auch, dass man irgendwie, also dass ich dann dachte, ja gut, dann will ich auch das Kleid haben, dann sehe ich ja genauso toll aus wie sie.
Mhm. So Sehnsuchtsobjekte, die dann da quasi...
Das sind ja irgendwie so Vorbilder. Also es waren, oder ja, es sind für viele Vorbilder.
Man muss ja sagen, die Modewelt ist ja heute ohne Influencer gar nicht mehr vorstellbar, weil Menschen wie Lotta, die sehen ja die Designer-Pieces und die teuren Dinger vor allem über Instagram auf Fotos von Red Carpet-Events, auf Fotos von der Fashion Week und so weiter. Die würden ja nicht selber auf Gucci.de oder Rolex.de surfen und auch nicht auf eine Fashion Week selber gehen. Wie siehst du da die Vorbildrolle, die man als Influencer hat, eben diese sogenannten, oder wie ich sie genannt habe, Sehnsuchtsobjekte so ins Schaufenster zu stellen?
Naja, durch Influencer ist Mode ja auch viel demokratischer geworden. Also man stellt sich das früher vor, Mode war ja etwas sehr Elitäres. Da kamst du ja nur unter ganz bestimmten Bedingungen rein und meistens war es auch nicht für jeden oder jede auch so zugänglich. Influencer haben die Modewelt durchaus zugänglicher gemacht, was ja sicherlich auch die Designer dadurch auch unter Druck gesetzt hat, die Mode auch ein bisschen mainstreamiger zu gestalten. Vorher waren Designer-Pieces ja sehr oft einfach sehr, sehr ausgefallene Teile und heute ist es ja oft einfach nur ein T-Shirt mit dem Logo drauf. Das hat halt alles Vor- und Nachteile. Aber ja, mittlerweile sind Influencerinnen fester Bestandteil der Mode und das halt, das hat halt seine Vor- und Nachteile.
Ja, ich sehe vor allem, dass die das Scharnier sind zwischen in diesem Fall Luxusbrands und damals noch Azubis wie Lotta. Also zwei Lebensrealitäten, die gar nichts miteinander zu tun haben, werden durch diese Scharnierfiguren der Influencer sozusagen verbunden und eine Nachfrage geschaffen an Stücken, die ja normalerweise Lotta sich niemals hätte leisten können, wenn sie nicht per Ratenzahlung hätte kaufen können.
Ja, klar. Sicherlich ist das so. Influencer sind ja, also symbolisieren ja auch eine gewisse Nahbarkeit und man kann sich ja viel einfacher mit Influencerinnen identifizieren. Auch einfach, weil es ja auch so viele unterschiedliche davon gibt. Das heißt, man findet idealerweise auch jemanden, der zu einem passt, der vielleicht eine ähnliche Körperform hat oder Hautfarbe. Vorher war Mode ja, wie gesagt, schon sehr elitär und es gab quasi nur das Supermodel, an dem man dann die Kleidung gesehen hat und dadurch wurde ja auch eine gewisse Distanz hergestellt, weil man wusste nichts über diese Frau. Sie sah einfach sehr, sehr schön aus, aber vielleicht hat man selbst irgendwie rote Haare und Sommersprossen und kann sich überhaupt und wiegt auch keine 50 Kilo und kann sich gar nicht vorstellen, wie vielleicht das Tal an einem selbst aussehen würde. Und da kommen sicherlich auch Influencer und Influencerinnen ins Spiel, die das Ganze viel nahbarer machen.
Ich könnte jetzt aber dagegenhalten, Influencer sind dahingehend Konsumtreiber, weil sie eine Nachfrage erschaffen an Stücken, die es sonst gar nicht gegeben hätte, weil Leute, die nicht so viel verdienen, mit dieser Modewelt gar nichts zu tun haben.
Sicherlich werden Influencer auch dafür benutzt, den Konsum auch hochzutreiben und auch dafür bezahlt.
Und wie viel Verantwortung trägt man da als Influencer? Du hast ja gerade deine Community am Anfang dieser Folge als kritisch und hinterfragend beschrieben. Das ist ja jetzt vielleicht nicht immer so. Also wenn jetzt, ich kenne mich da jetzt nicht so aus in dieser Influencer-Welt, aber wenn die Leute jetzt 17, 18, 19, 20 sind und Akaro Dauer folgen und sehen, es ist nur Red Carpet, nur Designerteile, alles super teuer und das will ich auch. Und ich kann das kriegen über Ratenzahlung. Wie groß ist da die Verantwortung von so Influencerin, das nicht mal klarzustellen, dass man Dinge geschenkt bekommt, dass man eingeladen wird und so weiter und so fort? Das ist ja eine Parallelwelt.
Naja, es gibt ja schon eine Kennzeichnungspflicht und der kommen ja so ziemlich alle Influencerinnen ja auch nach. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass vieles nur geliehen ist oder oder geschenkt worden ist und was auch immer. Also das gehört ja auch quasi zu dem Reiz da irgendwie auch dazu, dass man zu Influencer und Influencerin hochschaut oder auch selbst so jemand werden möchte, weil man sich dessen ja sehr wohl auch bewusst ist. Und ich finde es schwierig, da die Verantwortung für den Konsum einfach an Influencerinnen weiterzugeben, weil letzten Endes ist man ja selbst dafür verantwortlich.
Ja, aber man könnte ja sagen, die Verantwortung liegt auch bei dem Bewerber sozusagen. Also ich finde, es ist auch eine Verantwortung seitens des Staates durch Werbeverbote oder so Dinge zu regulieren, die Suchtpotenzial haben. Und das ist ja bei Konsumgütern, finde ich, gerade in einer Zielgruppe, die das alles nicht so unbedingt reflektieren kann, eigentlich ähnlich.
Ja, aber da ist es doch ganz schön einfach, dann die Verantwortung Einzelpersonen und meistens sind es ja, also vor allem in dem Bereich, sind es ja meistens Frauen, ja, die selbstständig sind, die auch nur ihr eigener Boss sind, da einfach ja so abzugeben. Da kann man doch sicherlich eher überlegen, okay, wenn es wirklich ein strukturelles Problem ist, dann muss man da größer rangehen und nicht sagen, ja, die Influencerinnen sind schuld an meinem Konsum. Nee, also da muss man ja eher gucken, ob man nicht die Plattform denen irgendwie Regeln auferlegt, dass es vielleicht gar nicht möglich ist, wenn man bereits überschuldet ist, da noch mehr einzukaufen.
Ah, also, okay, du bist jetzt bei Ratenzahlung, Klarna und so weiter. Ja.
Bei Klarna etc. Ob man da nicht eher schaut, ob man da nicht was reguliert, anstatt zu sagen, ja, dann müssen halt die Influencerinnen weniger bewerben. Weil das ist halt, ich weiß nicht, für mich hat das halt häufig auch so eine, das hat auch, ehrlich
stumpfes
gesagt,
Influencer-Bashing, willst du sagen.
Es ist Influencer-Bashing und es ist halt auch, es hat auch für mich eine leicht misogyne Note. Okay. Weil es halt häufig einfach wirklich Frauen betrifft. Es gibt wenig Influencer, die gebasht werden, sondern es sind meistens die Influencerinnen, die dann gebasht werden in dieser Form.
Erstmal will ich, also ich will hier nicht den Oliver Pocher machen und irgendwelche Leute bashen und vorführen, sondern ich nähere mich ja.
So habe ich das auch. So habe ich es auch überhaupt nicht gemeint. Aber oftmals in dieser Diskussion, und das ist ja jetzt auch nicht zum ersten Mal, dass ich sie dann auch führe.
Ja.
Ist halt häufig wirklich von Influencerinnen die Rede, die dann ein verführen zu irgendwelchen Produktkäufen, obwohl man ja selbst, würde ich sagen, auch ein gewisse Verantwortung hat für sein Leben. Mhm. Und ich als Influencerin kann nur verantwortungsvoll Kooperation eingehen. Das ist so meine Aufgabe, zu gucken, ist das Produkt wirklich gut, ist es notwendig. Aber ja, ich kann jetzt nicht zu jeder Person hingehen und sagen, ja, also für dein Budget würde ich es nicht empfehlen.
Ja.
Das muss sich jeder und jeder für sich selbst entscheiden.
Ja, auf jeden Fall. Es ist aber eben auch so, dass durch die Ratenzahlung natürlich Designer für jedermann und jeder Frau zu haben ist. Bei Lotta eben über diese Ratenzahlungen 13.000 Euro Schulden sind da entstanden. Und man muss ja sagen, dass in dieser Internetwelt, wo quasi ein Swipe der Influencer die Tasche bewirbt oder die Influencerin und dann die 13.000 Euro Schulden auf TikTok abgefeiert werden, sich Lotta mittendrin in dem befand, was Realität ganz vieler Menschen ist, in diesem großen Wirrwarr. Und auf TikTok laufen dann diese Videos, wo die Leute locker flockig zu ihren Schulden tanzen oder sich seelenruhig ins Bett legen und die Klarna-Schulden werden eingeblendet. Ziemlich realitätsfern, denn ich habe Lotta mal gefragt, wie sie denn so geschlafen hat, als sie realisierte, dass sie 13.000 Euro verschuldet ist.
Wenig. Ganz, ganz wenig habe ich geschlafen. Also ich habe wirklich die Nächte damit verbracht, mir Gedanken darüber zu machen, mir das alles durchzurechnen und zu gucken, wie ich irgendwie doch über einen Monat komme und wie ich über den nächsten Monat komme. Und war dann auch so, dass man irgendwie nicht mehr mit Freunden weggehen kann oder so. Man kann sich ja gar nichts mehr leisten. Das war ja alleine schon, wenn irgendwann man mit Freundinnen irgendwie abends essen gehen wollte oder so. Da hatte ich schon 3 Tage vorher Magenschmerzen, wie ich denn diese 15 Euro oder so aufbringen soll. Und das ist halt wirklich ein Teufelskreis. Dann sammelt man zu Hause halt schon den Pfand so zusammen, dass man denkt, oh, vielleicht komme ich da dann, dass ich essen gehen kann oder sowas. Und das sind halt wirklich so Zustände, wo man sich denkt, okay, in dem Alter will man eigentlich leben und das Leben genießen und dann steht man auf einmal vor so einer Hürde.
Also Flaschenpfand sammeln in Designerjacke. Das war jetzt quasi so das Leben.
Ja.
Das kann es ja nicht wert sein, ne? Und du als Influencerin quasi, du, die sogar hergekommen ist zu uns, sag nochmal, wie viel sollte einem denn so eine Designerjacke oder ein Designerstück wert sein?
Das hängt wirklich ganz individuell vom Budget ab. Je nachdem, wie viel Geld man hat, kann man das ja für sich aussuchen, was man sich da kauft. Ich meine,
kaufst du Konsumgüter oder hast du schon Konsumgüter, also jetzt nicht die Waschmaschine, die anfangs fiel, sondern wirklich ein Konsumgut schon mal auf Rechnung bzw. Ratenzahlung gekauft?
Also ich habe in meinem ganzen Leben, glaube ich, 3 Kredite oder so jemals abgeschlossen.
Mhm.
Und das auch nur, weil es komplett unausweichlich war. Das war die Küche. Mhm. Das war, als ich jünger war, eine OP für meine Katze.
Mhm.
Und mein erster Laptop, glaube ich.
Mhm. Also alles quasi Dinge des täglichen Gebrauchs, beziehungsweise genau. Lebensrettung der Katze. Also da kann man sich auch
ja,
mal
genau. aber genau, ich kann das bei mir auf jeden Fall an einer Hand abzählen. Allerdings auch, weil ich aus dem privaten Umfeld auch Geschichten kannte, wo es halt schwierig war, den Kredit dann eben abzubezahlen und ich selbst niemals in so eine prekäre Lage kommen wollte.
Mhm.
Ja. Also ich bin persönlich auch nie leichtfertig mit diesem Thema umgegangen. Und ich glaube, das ist halt auch einfach vielleicht auch eine gewisse Erziehungssache, ohne da jetzt irgendwie Lottas Mutter da in die Verpflichtung zu nehmen. Aber ich glaube schon, dass wir da auch eine gewisse Verantwortung für unsere Kinder haben, ihnen auch den Umgang mit Geld beizubringen.
Ja, ja, und man muss natürlich sagen, dass wenn es um eine Sucht geht, und es ist ja eine Verhaltenssucht, die sich hier zeigt, dass sich auch Suchtverhalten einstellt. Also Lotte hat ja gesagt, es war ein schleichender Prozess, bis es dahin ging. Sie hat beschrieben von einem Kontrollverlust, dass sie damit kompensiert hat. Und auch trotz der Selbstschädigung, also sehend, dass sie viele Schulden aufnimmt, trotzdem weiter konsumiert hat und trotzdem mehr Zeug gekauft hat. Das ist klassisches Suchtverhalten. Und ein wichtiger Punkt in dieser Suchtgeschichte und in Suchtverhalten auch, ist eben Lügen und Heimlichkeit. Und auch das hat sich, wo du gerade ihre Eltern angesprochen hast, sehr deutlich gezeigt.
Man hat es zwar trotzdem von den Eltern irgendwie mal gehört, so, warum kommen hier so viele Pakete an und was ist denn jetzt schon wieder und wie kannst du das denn alles leisten? Und da hatte ich auch wirklich gute Ausreden. Also ich habe mir da immer Sachen ausgedacht, aber...
Zum Beispiel?
Das ist zum Beispiel irgendwie, hat mir eine Freundin geschickt oder ist für eine Freundin und das hat sie nur hierher geschickt, weil bei ihr gerade keiner zu Hause ist oder so. Deswegen, so fing das an, dass man Ausreden dafür gefunden hat, warum jetzt bestimmte Pakete für einen selber kommen.
Und wie bei so vielen Süchtigen ist es auch bei Lotta so gewesen, man kann den Schein nicht ewig aufrechterhalten. Irgendwann, haben wir ja schon gehört, waren bei ihr die Fixkosten so hoch, dass sie die Raten gar nicht mehr bedienen konnte. Sie konnte gar nicht mehr ihren Lebensunterhalt bestreiten. Und dann ging es gar nicht mehr anders, als dass sie sich ihren Eltern öffnete.
Bei mir kam dann irgendwann der Punkt, wo ich auch echt Magenschmerzen hatte. Und da habe ich mich dann abends mit meinen Eltern hingesetzt und habe dieses Gespräch geführt, denen das alles zu erzählen. Und das war ein wirklich schweres Gespräch. Es war sehr emotional. Es flossen sehr viele Tränen. Aber es war gut, dass das Gespräch dann irgendwann kam. Es blieb mir halt auch keine andere Wahl. Das muss man dazu sagen. Es gab keine andere Wahl, als dass ich dann damit rausrücke, weil sonst hätte ich Privatinsolvenz anmelden müssen. Und das so mit 18, 19 ist halt, glaube ich, nicht so schön. Mit über 13.000 Euro kommt man dann halt nicht mehr klar.
Alter, 13.000 Euro und überwiegend für Konsumgüter, ja, sagst du ja.
Und für Sachen, die man eventuell schon gar nicht mehr hat. Das ist ja noch trauriger. Die Sachen, die ich dann wieder verkaufen musste, die hat man dann ja gar nicht mehr. Man bezahlt trotzdem dafür und das ist schon echt deprimierend.
Also fürs Verständnis, um die Raten zu bezahlen und Geld dafür zu haben, hat sie die It-Pieces, die sie hatte, halt auf verschiedenen Börsen verkauft und mit dem eingenommenen Geld dann ihre Raten beglichen. Also so hat sie Raten bezahlt von Dingen, die sie gar nicht mehr im Besitz hatte. Und mit der Hilfe ihrer Eltern hat es Lotta dann aus den Schulden rausgeschafft, hat quasi die Schulden bei ihren Eltern abgestottert und nicht mehr bei Klarna. Und nach dieser sehr schlimmen Erfahrung will sie eben andere Menschen davor warnen, dass denen nicht Gleiches passiert. Und sie persönliche Krisen durch übermäßigen Konsum beantworten. Also ihr Appell ist, Leute, kauft nichts, was ihr euch nicht leisten könnt und macht es stattdessen ein bisschen anders.
Ganz, ganz schlimm, wenn man psychisch irgendwie angeknackst ist, dann auf gar keinen Fall irgendwie Klarna runterladen oder großartig shoppen, ab in die Stadt gucken gehen. Viel schöneres Erlebnis, viel schöner. Irgendwie eine Freundin schnappen, Kaffee trinken zwischendurch, abends was essen gehen oder so. Viel, viel schöner. Ein paar Sachen angucken, aber man nicht online, alleine im Bett, vorm Schlafen gehen, mal eben irgendwas bei Dior für 500 Euro kaufen.
Ja, das ist krass, was du jetzt eigentlich für Welten aufmachst. Das stimmt, weil wenn man mit Freunden in der Stadt ist, dann, weiß ich nicht, gibt man über einen Tag, wenn man viel ausgibt, sagen wir mal 100 Euro aus. Ja. Du kaufst irgendwie Schuhe, aber trinkst noch eine Cola und einen Kaffee und isst noch eine Bratwurst und dann war es ein schöner Tag gewesen,
ja,
mit Freunden.
Man hat Erinnerungen und ein schönes Erlebnis, was man hat, und da kommen auch diese Glücksgefühle.
Ja, früher war das so, ne? Da ging man einfach in die Stadt, heute sterben die Innenstädte aus.
Ja.
Ja, ja. Du hast aber eben gesagt, Shopping-Spaß geht auch mit wenig Geld. Sag doch nochmal, wie kann man sich cool kleiden und nicht so sich verschulden?
Naja, wie die Lotte auch schon meinte, man sollte auf sein Budget einfach achten. Was ich persönlich auch immer mache, ist, wenn ich ein Teil ganz, ganz toll finde, es aber sehr, sehr teuer ist, dann denke ich mir immer, okay, es läuft mir nicht weg. Und wenn ich es wirklich nicht aus dem Kopf bekomme, dann kaufe ich es mir. Also nicht diesem ersten Kaufimpuls folgen, sondern ja einfach abwarten und
auf eine Wishlist sozusagen
schieben. Genau, einfach auf die Wishlist schieben, also oder in den Favoritenkorb. Oder meinetwegen, dann hat man die Sachen im Warenkorb, aber man checkt eben nicht aus. Und ansonsten gibt es ganz, ganz viele tolle Secondhand-Plattformen, wo man vielleicht die Sachen auch günstiger bekommt. Ja, und sich im Zweifel einfach fragen, braucht man es jetzt wirklich?
Das wollte ich gerade sagen. Also ich habe auch Freunde, die sehr viel Klamotten kaufen. Der eine hat neulich irgendwie, weil er spontan Mitbewohner bekommen hat, musste er ein Zimmer leer räumen und sein ganzes Wohnzimmer war voller Klamotten. Und dann gucke ich ihn an und sage, Digga, sag mal, wie viel Zeug hast du eigentlich? Und er sagte auch, ja, das wurde mir jetzt gerade mal klar, wo ich dieses Zimmer ausgeräumt habe, ich werde jetzt ein Jahr nichts kaufen. Weil egal, was ich mir kaufen könnte, ich brauche es nicht.
Ja, Besitz belastet halt.
Oh, Besitz belastet, sehr schön gesagt. Ja, Besitz belastet und wegen Besitz wird man dann auch so bewertet und fair und beurteilt und so weiter. Und wenn man nichts hat, dann kann man auch nicht dafür verurteilt werden.
Ja gut, ob ich jetzt auch den Lifestyle führen wollen würde.
Ja, aber es ist ja auch ein Lifestyle. Minimalismus ist ja auch ein Trend.
Absolut, ja.
Und es gibt bestimmt auch minimalistische Leute, die sich gut kleiden.
Definitiv.
Ja.
Es gibt auch den Begriff in der Mode der Capsule Collection. Das ist dann, wenn man beispielsweise nur so 30 Teile hat oder sind es oder vielleicht sind es auch nur 100 Teile unter Wäsche und Socken mit einberechnet, wo jedes Teil zueinander passt, dass man einfach in den Kleiderschrank greifen kann und egal, was man rauszieht, es funktioniert.
Das hat doch auch hier Kim.com gemacht, dieser Mega-Upload.de-Gründer. Weiß nicht, ob den jetzt alle kennen, der da irgendwie, glaube ich, verknackt wurde wegen Raubkopie und so weiter.
Komisch.
Oder auch Steve Jobs und so weiter. Also viele Personen des öffentlichen Lebens oder so machen das ja. Die haben nur ein Outfit. Also die haben immer eine schwarze Hose, schwarzes T-Shirt, schwarze Socken, schwarze Unterhose an und haben immer das Gleiche an, weil sie sich darüber einfach gar keine Gedanken machen wollen.
Ja, das ist natürlich eine sehr radikale Maßnahme. Ja. Wenn du sagst, dass du dich eh nicht für Mode interessierst, dann kannst du das ja mal für dich umsetzen und gucken, ob du dich dann damit wohlfühlst, jeden Tag dasselbe Outfit zu tragen.
Ja, mal gucken.
Für mich wäre das auf jeden Fall nichts.
Ja, also ich werde mich damit beschäftigen, ob ich jetzt doch einfach immer nur in All Black gehe und du guckst weiter, dass du schön auf dem Red Carpet aussiehst und quasi deine Outfits immer nach Lust und Laune wechseln kannst. Jeder, wie er will. Ja, ich glaube, meine Meinung zum Mode ist irgendwie klar, aber vor allem sollte auch klar sein, dass man sich nicht so verschuldet, wie Lotta es getan hat. Darum geht es in dieser Folge zum Thema Shoppingsucht. Achtet auf eure Gefühle, achtet auf euer Geld, achtet auf eure Impulse und womit ihr sie so alle beantwortet. Ich sage Mascha, vielen Dank für den Besuch bei uns.
Sehr gerne.
Und das war's bei Süchtig nach Alles mit Süchtig nach Shopping.
Tschüss.
Süchtig nach Alles. Ein Podcast mit Hubi Koch. Weitere Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek.
Und jetzt noch eine große Podcast-Empfehlung, der Podcast Telephobia. Dieser eine Anruf ist zurück mit einer neuen Staffel und neuen Geschichten. Host Lea Utz hilft in jeder Folge einem Menschen bei einem Anruf, den er oder sie schon viel zu lange vor sich herschiebt und sich einfach gar nicht mehr traut zu machen. Und wir alle dürfen live dabei sein bei diesen intimen Gesprächen. Diese Anrufe können ziemlich unangenehm sein, wie zum Beispiel, wenn Mario nach Jahren das erste Mal wieder mit seiner Tochter telefoniert. Denn er hat den Kontakt zu ihr abgebrochen, als sie noch ein Kind war. Die Gespräche können auch super emotional und auch schön sein, wie bei Annette. Sie will sich bei der Familie bedanken, die sie 1989 bei der Flucht aus der DDR im Kofferraum mitgenommen hat. Hinter jedem dieser Anrufe steckt auf jeden Fall eine spannende Geschichte und in die könnt ihr bei Telephobia ganz tief eintauchen. Die neuen Folgen findet ihr in der ARD Audiothek.